Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Das Schöne heute ist, wenn ihr Sachen nicht versteht aus der Predigt, könnt ihr einfach die Jugendlichen fragen, weil wir uns eine Woche mit diesem Thema das Wesen Gottes beschäftigt haben. Diese ganze Wohnwoche haben wir uns diesen Vers angeschaut oder diese Verse und haben ihn auseinandergenommen und haben genau hingeblickt, was bedeutet das? Was sagt Gott da? Und deswegen möchte ich euch heute mit in diese Gedanken nehmen und es irgendwie versuchen, 6 Predigten aus der letzten Woche in diese eine zu stecken. Genau, wir werden so ungefähr um 16, 17 Uhr landen. Nein, natürlich nicht. Jahwe, unser Gott, stellt sich in Exodus vor mit diesem Namen und beschreibt sich dann selbst. Und Gottes Name, vielleicht mehr als ein Titel, sondern auch ein Ausdruck von Persönlichkeit und Charakter, ist ein unglaubliches, spannendes Thema, das tief verwurzelt in der Bibel ist. Denn diese Verse sind, soweit ich weiß, die häufigst zitierten Verse innerhalb der Bibel. Diese Beschreibung Gottes wird in Psalmen und bei den Propheten und auch im Neuen Testament immer und immer wieder aufgegriffen, weil Gott sagt, er ist so. Und dann ist er so. Und dann wiederholen das andere, um uns daran zu erinnern, wie Gott ist. Und das möchte ich heute mit uns auch tun. Denn wir alle haben ein Gottesbild. Ich habe keine Ahnung, wie genau du heute hierher gekommen bist. Mit welcher Haltung, wie viel du von Gott weißt, über Gott schon gehört hast. Es kann durchaus sein, dass hier einige sitzen und wir freuen uns darüber, die eher skeptisch dem Ganzen gegenüber sind, die sich vielleicht gerade so heute in die Kirche getraut haben oder einfach keine guten Erfahrungen gemacht haben und auch zu Recht verletzt oder empört sind. Und ich möchte euch heute einladen, mit mir zusammen einmal euer Gottesbild und unser Gottesbild zu reflektieren. Denn manchmal ist es so, dass wir vergessen oder es gar nicht erst wirklich hören. Gott geht es, und das wird, wie ihr gleich sehen werdet, in diesen Versen sehr klar. Gott möchte eine Beziehung mit uns. Gott ist aus auf eine dynamische Beziehung mit dem Menschen. Er möchte nahbar, erfahrbar und präsent sein. Das ist sein Anliegen. Und dieses Anliegen zieht sich von Anfang bis Ende der Bibel. Er schafft den Menschen, um mit ihm zu sein. Und er hilft dem Menschen immer und immer und immer wieder, um mit ihm zu bleiben. Und er wird einmal alles neu machen, damit wir endlich in Ewigkeit auf der neuen Erde, die dann eins ist mit dem neuen Himmel, in Gemeinschaft mit ihm leben können. Leider verstehen wir Gott immer, immer wieder, und das bezieht sich auf alle von uns, als eine Formel. Wir rutschen da rein, dass wir glauben, Gott ist eine Art Formel. Wir müssen nur die richtigen Variablen zusammenfügen und dann kommt hinten das raus, was wir uns wünschen. Da gibt es Moral, Dinge, an die wir uns halten wollen, ein bestimmtes Verhalten. Dann gibt es Religiosität, Dinge, von denen wir glauben, das ist fromm und das macht man so. Also ich versuche, niemanden umzubringen und ich gehe sonntags in den Gottesdienst. Und dann muss ich kurz noch die Sünden abziehen, die ich dann doch irgendwie getan habe, weil es nicht anders ging. Und dann kommt Gottes Segen hinten raus. Also der Segen ergibt sich aus dem, wie gut ich mich verhalte, wie viel ich tue, was ich glaube, was ein Christ tun sollte, minus das, was ich weiß, was ich nicht tun sollte. Oder vielleicht nicht wusste, dass ich es nicht tun sollte, aber es war auf jeden Fall falsch. Und am Ende kommt raus, so viel Segen entsteht dabei. Also umso mehr ich das alles zusammenbinde, umso mehr segnet mich Gott auch. Was ja dann die Schlussfolgerung ist, wenn du nicht gesegnet bist, stimmt irgendwas in deiner Gleichung nicht. Und dann finden wir Sachen unfair und sind sauer auf Gott, was auch seinen Raum hat und sein sollte, weil das Leben herausfordernd ist. Aber es ist kein, ich lese genug Bibel und gehe genug zur Gemeinde und dann lüge ich halt doch mal zwischendurch oder mache irgendwas anderes und dann kommt trotzdem genug Gottes Segen raus für mein Leben. Gott stellt sich anders vor. Und da wollen wir eben reinschauen. Und ich wünsche mir, dass ihr am Ende von dieser Predigt und am Ende von diesem Gottesdienst rausgeht und ein leicht verändertes oder stark verändertes Gottesbild habt, das sich beinahe ausschließlich auf diese Verse aus Exodus gründet. Denn das ist, wie Gott sich selber vorstellt. Das Herausfordernde ist, also ich zeige euch den Vers noch einmal, damit ihr, oder ich lasse ihn euch zeigen, damit ihr versteht, wir sind durch diese dick und gelb markierten Wörter durchgegangen, diese Charaktereigenschaften, die Jahwe über sich selber sagt, haben uns jeden Tag eine dieser Eigenschaften angeschaut. Und ich komme da gleich auch noch drauf. Die Herausforderung ist, ich habe dann aufgehört gestern mit dem letzten Wort, mit der Treue Gottes. Aber da kommt dann ja noch was. Und die Gespräche hatten wir auch und ich habe einigen Jugendlichen versprochen, ich werde Sonntag noch darauf zurückkommen. Deswegen wollen wir uns jetzt zum Start mit diesem herausfordernden Teil beschäftigen, der uns auch immer wieder in Fragen zu Gott bringt. Denn wir haben oft genug gehört, dass Gott Liebe sein soll und gnädig und treu. Aber wir erleben dann doch irgendwie Sachen, die uns anderes denken lassen. Und dann steht da ja auch noch diese Verse, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt. Das klingt ja schon mal schön, erstmal. Also das letzte Wort davon. Aber keineswegs ungestraft lässt, der die Schuld der Väter an den Kindern und Enkeln bis in die dritte und vierte Generation verfolgt. Halleluja! Ist nicht unbedingt unsere Reaktion in dem Moment. Aber diese drei Worte, die da stehen, Schuld, Vergehen und Sünde, das sind drei Worte, die in der hebräischen Bibel im Alten Testament am häufigsten verwendet werden, um zu beschreiben, wie schlecht Menschen sind. Wie sich die Schlechtigkeit der Sünde, die in uns und um uns ist, zeigt. Es geht um Schuld, das heißt schlechtes Verhalten, Ethik, Vergehen, eher die gesetzliche, verbrecherische Seite von den Dingen, die wir tun. Und Sünde heißt eigentlich nur das Ziel verfehlen und bezeichnet diese Art Rebellion, die wir als Menschen haben, nicht unseren Platz in der Schöpfung einzunehmen, den Gott für uns ausgedacht hat und für den wir geschaffen sind und die Schlechtigkeit generell. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt genau gucken, okay, war es jetzt Schuld, war es jetzt Vergehen, war es jetzt Sünde, sondern das sind Synonyme, die deutlich machen sollen, egal welcher Art von Schuld, welche Art der Dinge, die wir tun, sagen, fühlen, hören, egal was für Sünde in unserem Leben eine Rolle spielt, jede Art von Sünde vergibt Gott. Und das ist total schön, denn diese Worte, die vorher kommen, dass er gnädig und langmütig ist und all das andere, baut einen Charakter auf, den wir dann kurz in Frage stellen, aber merken, nein, Gott ist vergebend. Er vergibt nicht nur hin und wieder, sondern er ist vergebend. Doch warum ist das dann so wichtig mit der Sünde? Warum kann ich ein Auge zudrücken? Schwamm drüber. Das liegt in der Sünde. Gott hasst Sünde, weil Sünde selbst nicht nur schlecht ist, sondern der Grund dafür ist, dass wir mit Gott keine Gemeinschaft haben. Eben dieser Wunsch, den er von Anfang an hatte. Die Sehnsucht in ihm nach uns. Deswegen kann er kein Auge zudrücken, weil Sünde zu schlimm ist und einen Wert hat im negativen Sinne, der wichtig ist, damit auch das Positive seinen Wert hat. Denn wenn es am Ende nichts wirklich Schlechtes gibt und alles irgendwie schon okay ist und passiert halt, dann verliert das Gute und das Richtige seinen Wert. Und das wollen wir auch nicht. Vergebung ist etwas, was wir ganz oft mit Jesus in Verbindung setzen und so das Gefühl haben, im Alten Testament spielt das nicht so eine Rolle. Aber nicht nur dieser Vers, sondern über 500 weitere Erwähnungen von diesem Konzept von Vergebung, von diesem Gedanken Gottes, dass er vergebend ist, lassen sich im Alten Testament finden. Weil es Gott wichtig ist, dass wir verstehen, er ist gerecht. Und darum geht's hier. Und darum geht's auch in den Versen, die danach kommen. Wir müssen uns eine Waagschale vorstellen, mit der Gott auf unser Verhalten reagiert. Ja, es ist eine Waagschale und je nachdem, wohin sie ausschlägt, zeigt es, so reagiert Gott auf das, was wir tun, auf das, wie wir leben, auf den Charakter, den wir in uns prägen lassen. Und dann lesen wir in diesen Versen, er sagt, Tausende Vergebung und 3-4 Bestrafung. 3-4, da wird die Schuld verfolgt. Was bedeutet das? Erstmal bedeutet das, Gott ist gerecht. Ihm ist nicht egal, was wir tun. Es hat einen Wert, was wir tun. Und er ist gerecht und bestraft das, was schlecht ist. Aber wenn es darum geht, ob er Recht, also wenn er das Recht hätte, uns zu bestrafen für das, was wir tun, die andere Option Gnade und Vergebung ist, sagt er hier, nur dass ihr es wisst. So, ich bin ein gerechter Gott Und was sie tut, ist nicht egal. Aber 1000 Steine liegen auf der Waagschale für Gnade und 3-4 lege ich auf Strafe. Und diese 3-4 sind auch nicht ganz unwichtig, zu verstehen, worauf beziehen die sich. Denn wir dürfen entscheiden, und das ist die Freiheit, die wir haben, auf welcher Seite der Waagschale wir stehen. Gott ist kein willkürlicher Gott, der bei jeder unserer Entscheidungen guckt, wiegen jetzt die 3-4 doch auf einmal mehr? Und war das diese eine Sünde, die zu viel ist? Nein, er hat gesagt, jede Sünde werde ich vergeben. Und in allererster Linie werde ich dir Gnade zeigen. Wir haben sehr viel über Langmut an einem Tag geredet, der diesen langen Atem meint von Gott. Und er sagt tausende Generationen, ganz, ganz viel Gnade. Und das ist immer auch bei den anderen Stellen, wo das zitiert wird, wird das manchmal deutlicher. Vor allem, es ist auf die bezogen, die bei ihm sind, die mit ihm gehen. Die dürfen immer wissen, wir stehen auf dieser 1000-Gnade-Seite. Aber es gibt eben auch Menschen, die wollen das nicht. Und Gott lässt ihnen die Freiheit, weil er sie liebt. Die Freiheit, sich dagegen zu entscheiden, Vergebung nicht annehmen zu wollen, weil sie die Buße nicht tun wollen, weil sie nicht einsehen wollen, dass es einen Gott gibt, der es besser weiß und besser gemacht hat, als wie sie sich Leben vorstellen. Und diese kann er nicht ungestraft lassen, denn in ihrer Freiheit müssen sie die Konsequenzen dessen tragen. Und dafür sind diese 3-4. Aber es ist noch ein Gedanke, der da hilfreich ist, zu verstehen, wie das gemeint ist. Wir haben im Kontext von Langmut auch über den Zorn Gottes geredet. Und ich fasse einen Gedanken ganz kurz. Zorn Gottes ist seine Reaktion auf unser Verhalten, nicht sein Wesensmerkmal. Sein Wesensmerkmal ist Langmut. Gott hat einen langen Atem. Er ist geduldig und langmütig. Aber er kann zornig werden als Reaktion auf Verhalten, als Reaktion auf Sünde. Aber er hat einen langen Atem. Die Bibel sagt in dem Punkt eigentlich eine lange Nase. Menschen, die impulsiv sind und das Wesen eines Menschen oder eines Gottes, der zornig ist, den es ja auch im Alten Testament in den anderen Gegenden gab, geistliche Wesen, die sehr schnell bestraft haben, die hatten eine kurze, glühende Nase. Gott aber sagt er selbst, ich habe eine lange Nase, ich habe ganz viel Atem. Dann lesen wir bei Jona und dann Nahum, 150 Jahre vergehen, bis er überhaupt erst bestraft. Und viele andere Beispiele, die genau das zeigen. Und wir haben darüber geredet, dass es verschiedene Arten gibt, wie sich die Strafe Gottes, der Zorn Gottes auswirkt. Aktive und passive Varianten in der Gegenwart oder in der Zukunft. Und ich nehme euch jetzt nicht in alles mit hinein, aber wir müssen verstehen, wenn Gott straft, ist eine Strafe einfach, dass er uns in unseren Sünden lässt. Dass wenn wir entscheiden, ich möchte diese Art von Leben, dieses Leben führen, so wie ich es denke, dann lässt er das zu. Und das ist eine Art, uns zu strafen, indem er nicht eingreift, uns nicht herausrettet, weil wir es nicht wollen. Sünden haben Konsequenzen und die lässt Gott manchmal zu. Das kann sein, wenn ich mir Pornos anschaue, dass auf einmal ein verzerrtes Denken in mir aufsteigt und ich Frauen und Männer kaum noch als die angucken und denken kann, wer sie sind, sondern als Objekte meiner Lust. Wenn ich lüge und betrüge, wird es passieren, dass ich früher oder später erwischt werde. Und dann bricht diese Welt aus Täuschungen, die ich um mich herum aufgebaut habe, über mir zusammen. Oder wenn ich ständig über andere rede, läster, dann werden Menschen, die das merken, logischerweise mir immer und immer weniger anvertrauen. Und sich distanzieren. Und ich werde isoliert. Wenn ich sündige und sündige, immer und immer wieder, und dabei Gottes Barmherzigkeit nicht in Anspruch nehmen möchte, warum auch immer, dann riskiere ich einfach, gegen Gott unterwegs zu sein. Das ist ein Grund, warum für uns Buße und Sündenbekenntnis so eine große Rolle spielt und ein wichtiges Merkmal ist von dem, wie wir Glauben leben. Es ist die einzige Möglichkeit, Gottes Gnade und Barmherzigkeit im konkreten Fall meiner Sünde in Anspruch zu nehmen. Denn die ausgestreckte Hand Gottes, die da ist, in jedem Moment, denn er vergibt alle Sünden, die muss ich ergreifen. Mehr nicht, aber die muss ich ergreifen. Und das ist aber letztlich, was Gott will, was sein Wesen ausmacht. Vergebend sein, Gnade vor Recht walten lassen. Diese Zahl 3-4 macht total deutlich, wenn du mit Gott bist, dann kannst du aus diesen Kreisläufen von Erbsünde, von Generation über Generation schlechtes Verhalten ausbrechen. Du musst nicht in den Mustern deiner Eltern und Großeltern weiterleben. Er möchte dir Freiheit und Heilung schenken, weil das sein Wesen ausmacht und sein Wunsch für uns ist. Gott vergibt nicht hin und wieder, er ist vergebend. Er ist barmherzig. Das heißt, er begegnet uns immer mit dieser liebevollen Zuwendung, die Vater und Mütter haben, im idealen Sinne. Er ist gnädig. Das heißt, er schmückt sich mit einem großzügigen Geist, der vergibt und Gnade vor Recht walten lässt. Er ist langmütig, das heißt, er hält geduldig an unserer Seite aus und hat einen langen Atem mit dem, wo wir noch nicht so laufen, wie wir es gerne würden. Und er ist reich an Güte. Das heißt, er hat eine beständige, wohlwollende Gedanken im Überfluss über uns, denen auch wohlwollende Taten folgen. Und er ist treu. Das heißt, er ist vertrauenswürdig und wahrhaftig. Das, was er sagt, gilt und wird er tun. Im zweiten Kapitel von Joel, einem der Propheten, in Versen 12 bis 14 lesen wir, und das spricht er, Joel, über Gott. Doch auch jetzt noch gilt, was Jahwe sagt. Kehrt mit ganzem Herzen zu mir um, mit Fasten und Wein und Klagen, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Ja, kehrt um zu Jahwe, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, voller Güte und Geduld. Das Unheil schmerzt ihn doch selbst. Wer weiß, vielleicht tut es ihm auch diesmal leid und er kehrt um und lässt euch Segen zurück, sodass ihr Jahwe, eurem Gott, wieder Speis und Trankopfer bringt. Gott möchte eine Beziehung. Ihm ist nicht egal, was wir tun. Er wird nicht einfach Gnade walten lassen, wenn er will, und strafen, wenn er will, sondern er will Gnade walten lassen, wenn wir auch wollen. Und er möchte dieses Hin und Her und möchte, dass wir mit ihm diskutieren und mit ihm ringen und uns darauf einlassen, dass er mit uns ganz persönlich unterwegs ist. Und das ist der Grund, warum wir diese Verse, diese herausfordernden Verse von, dass er Sünden verfolgt in Generationen, immer interpretieren müssen im Kontext, also in den Versen, die vorher kommen. Das kann und darf sich nicht widersprechen, sonst verstehen wir es falsch. Und Vers 7 ist eben nicht Vers 6, sondern kommt erst danach. Gott stellt diese klare Wesensbeschreibung, wie er ist, voran. Und kommt dann zu dem Teil der Gerechtigkeit, damit wir diese Gerechtigkeit nicht falsch verstehen. Gott ist gerecht und Sünde fordert eine Strafe. Punkt. Dagegen können wir nichts machen. Das sind quasi Naturgesetze. Das ist, wie er uns Realität darstellt und wie sie ist, weil wir glauben, dass er Gott als Schöpfer ist. Und es gibt direkte Konsequenzen dieser Sünde und langfristige Konsequenzen wie den Tod. Aber Gott hat immer schon Möglichkeiten geschaffen, sich zu ihm zu stellen und diesen Konsequenzen langfristig aus dem Weg zu gehen, um seinetwillen. Und am schönsten und am herrlichsten finden wir das in Jesus. Und deswegen lesen wir in Johannes 1, in den Versen 14, 16, 17 und 18, dass er unter uns wohnte, weil das sein Wunsch war. Und dass wir seine Herrlichkeit gesehen haben, weil er herrlich ist und er uns daran teilhaben lässt. Und dass Gnade und Wahrheit und Überfluss an Gnade und Gnade und Gnade da ist. Weil es ihm so wichtig ist, dass wir das wissen. Und Jesus ist es, der diese gerechte Strafe Gottes, diesen Zorn Gottes auf die Sünde und sündiges Verhalten ertragen und getragen hat am Kreuz für uns. Denn er möchte uns Freiheit und Heilung schenken, um aus diesem Kreislauf und Mustern der Sünde auszubrechen. Egal wie viele Generationen sie schon laufen, mit Jesus ist es möglich, da rauszukommen. Und er lädt uns ein, diese Freiheit und Heilung in Anspruch zu nehmen. Denn wir leben eben in einer Zeit unter einem neuen Bund, mit neuen Umständen, die so viel schöner sind, weswegen wir einfach nur Danke sagen können, dass es so ist. Wir leben mit dem Heiligen Geist, der in uns allen wohnt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und in uns Dinge wachsen lässt, immer da, wo wir uns ihm aussetzen, wo wir Zeiten nehmen, um Gott wirken zu lassen. Ob es Momente der Stille, des Bibellesens, Betens, am Sabbat, in der Einsamkeit oder wo auch immer ist, wo wir bewusst sagen, ich tue etwas, was ich weiß, was meiner Seele gut tut, weil Gott gesagt hat, dass es so ist. Und in diesen Momenten wächst etwas in uns heran, das nur der Geist, der ja auch Wesen Gottes ist, hervorbringen kann. Und dann lesen wir deswegen in Galater 5, dass es Früchte dieses Geistes gibt, die in uns groß werden, weil Gott möchte, dass sein Wesen wiedergespiegelt wird von uns in unserem Wesen. Und das spiegeln diese Früchte des Geistes wider. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Letztlich sind das alles Umformulierungen oder Synonyme oder tatsächlich die gleichen Worte, halt nur in einer anderen Ursprache, die Gottes Wesen ausdrücken aus Exodus. Die sagen, Yahweh, der, der immer ist, der sich in seinem Wesen nie verändern wird, der ist so. Und wir sind geschaffen als seine Ebenbilder. Das lesen wir in Genesis und es wird in der neuen Welt so sein. Und wir sind eingeladen, uns jetzt auf den Weg zu machen, diese Früchte jetzt schon in uns wirken und wachsen zu lassen, damit andere teilhaben können daran, wie herrlich Gott ist, weil er sich in uns und an uns zeigen und verherrlichen möchte. Das hat er entschieden. Er ist kein Gott, der sagt, ich mach das und mach mein Ding und ihr guckt, wie ihr damit klarkommt. Er möchte mit uns leben und lässt uns die Entscheidung mitzulaufen oder nicht und wird uns alles geben und hat uns alles gegeben mit Jesus und dem Heiligen Geist, um genau da drin zu wandeln und wie Gott zu werden. Aber nicht Gott zu werden, sondern immer als Mensch ihn wiederzuspiegeln. Und er hat so Freude daran, wenn wir kommen und das in Anspruch nehmen. Und um Vergebung bitten, weil er uns dann zusprechen kann, ich habe dir vergeben. Alles, was da ist, liegt so tief vergraben, dass du niemals dahin kommen würdest und selbst ich da nicht mehr ran will. Denn ich rechne dir deine Schuld nicht an. Ich habe mich selbst als Mensch eingeschränkt, foltern lassen und bin gestorben, damit das nicht mehr zwischen uns steht, damit diese gerechte Strafe, die nicht vermeidbar ist, nicht mehr zwischen uns steht und dich nicht treffen muss, weil ich weiß, du kannst sie nicht ertragen. Aber ich kann und ich will und ich habe. Und jetzt ist die Frage, willst du? Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.